Es ist nie zu spät, mit etwas Neuem zu beginnen. Was geht, Annegret, ist eine wirklich humorvolle Geschichte um eine fast 70-Jährige, die nicht unbedingt aus freien Stücken von Ostfriesland nach Berlin zieht. Dort wohnt sie in einer WG mit Studierenden und geht bald selbst zu Vorlesungen. Demos, Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung sind für sie nicht mehr nur Worte, die sie aus der Zeitung liest, sondern sie erlebt es jetzt selber. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin. Hallo Franka Blom.
Hallo Heike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich habe nämlich gelesen, Was geht, Annegret? Und das Buch zeigt ja sehr deutlich, dass sich auch die ältere Generation also nicht so entspannt zurücklehnt, sondern irgendwie auch was macht. Gab es für Annegret ein reales Vorbild?
Jein. Die Annegret ist entstanden aus klassischen Familiensituationen. Also ich hatte davor, die vier Bücher, die ich davor geschrieben habe, das ging immer um Mütter mit Kindern. Und auch die Mütter der Mütter spielten immer eine Rolle. Also in meinen Büchern spielen immer drei Generationen eine Rolle. Und ich wollte jetzt einfach mal was Neues erzählen. Die Ursprungsidee war, eine Mutter zieht zu ihrer studierenden Tochter in die WG, weil ich immer mit meiner älteren Tochter, die ist jetzt 25, mit der matche ich mich immer, wenn ich plotte. Und dann haben wir uns aber gedacht, ist ja jetzt irgendwie, lass uns doch mal was noch ein bisschen schwieriger sein könnte, weil ich habe immer die Prämisse, was ist das Schlimmste für deine Protagonistin, was ihr passieren kann? Und dann habe ich überlegt, okay, nimm mal eine etwas schüchterne, ältere Frau, die idyllisch auf dem Land lebt, fernab von aller Wokeness, und allem Jugendwahn oder jugendlichem Wahnsinn, die einfach ein beschauliches Leben führt, und packt die mal zusammen in so eine Kreuzberger WG und mal sehen, was passiert. Fand meine Tochter großartig. Und die Figur der Annegret ist gemixt aus sämtlichen alten Damen im Alter meiner Mutter und jünger. Meine Mutter ist schon ein paar Jährchen älter als Annegret tatsächlich, aber sehr cool, meine Schwiegermutter auch sehr cool. Die eine ist sehr schüchtern, die andere ist sehr wild. Und dann habe ich gedacht, mach mal aus den beiden eine Annegret.
Ja, ist dir auch gelungen.
Danke. Ne?
Ja, und diese Annegret, die macht ja auch eine wahnsinnige Entwicklung durch. Ne? Also von dieser zurückhaltenden Frau des Professors. Und dann auf einmal ist sie eine Kämpferin um Wohnraum mitten in Berlin-Kreuzberg. Weißt du eigentlich zu Beginn schon, wie deine Figuren, was sie erleben werden?
Ja, also ich gehöre zu denen, die tatsächlich plotten, bevor sie loslegen. Ich kann nicht drauf losschreiben. Ich komme ja vom Film, vom Drehbuchschreiben. Und da, wenn ich da das Ende nicht weiß, dann weiß ich gar nicht, was ich schreiben soll. Also es ist am Anfang, steht die Plotline, da steht, eine Rentnerin zieht in eine woke WG. So, das Wort Vogue ist ja mittlerweile auch so ein, aber es ist halt das, beschreibt halt alles, was in dieser WG vor sich geht. Und daran habe ich dann überlegt, okay, wir haben eine Oma vom Land, die zieht zu ihrer Enkelin in die Stadt. Und die Reise dahin, die ist in groben Zügen schon durchdacht, mit groben Blöcken. Aber was da im Einzelnen dann Schritt für Schritt, also die einzelnen Beats, des großen Bogens, der da gespannt wird, die kommen tatsächlich dann wirklich beim Schreiben erst hinzu. Also die Figur nimmt dann trotz des Korsetts, das ich ihr vorher stricke, nimmt sie trotzdem nochmal eine Eigendynamik auf und zeigt mir, wer sie ist und wo sie hin will. Aber ich gebe ihr so ein bisschen den Weg vor.
Ah ja, sehr cool. Und wieso hast du Berlin-Kreuzberg gewählt?
Ich hätte auch Wanne-Eickel hätte ich nicht nehmen können, da komme ich her. Ich hätte Leipzig-Konnewitz nehmen können zum Beispiel. Also es musste eine Gegend sein, wo es Reibungen gibt mit Studierenden. Es musste eine Unistadt sein, ich wollte Studenten haben. Und es musste eine Gegend sein, wo Gentrifizierung noch stattfinden kann. Ich weiß, dass Kreuzberg eine Gegend ist, die sehr schick ist teilweise, aber auch dadurch, dass Kreuzberg so riesig ist, hat es aber auch echt ein paar immer noch ursprüngliche Orte, die noch nicht so super gentrifiziert sind. Und ich habe die Straßen, ich habe das alles vor Ort und die Geschichte spielt im Bergmannskiez oder am Bergmannskiez, aber ich habe es nicht so benannt. Ich habe das tatsächlich in den Straßen dahinter spielen lassen, aber wer sich in Kreuzberg auskennt, der wird es möglicherweise wiedererkennen. Und das Vorbild für die Geschichte ist der Kiez meiner großen Tochter, die in dieser Zeit, als ich das geschrieben habe, in Moabit lebte. Und ich fand die Nachbarschaft, die sie da in Moabit hatte, sehr, sehr schön. Sie hat in einer WG gewohnt, in der queere Menschen gelebt haben. Oder auch ich weiß gar nicht, ob es die WG noch gibt. Meine Tochter wohnt mittlerweile in London. Aber eben alle sehr politisch interessiert, aktiv auch. Und die Nachbarschaft, es gab das Café, das gibt es, das heißt allerdings anders und da gibt es auch nicht den Kaffeehausbesitzer, der früher in Frankreich Balletttänzer war, aber am liebsten backt jetzt. Aber es gibt zum Beispiel den Schriftsteller, der jeden Tag in dem Café in Moabit sitzt und Nachbarschaftsromane schreibt. Und immer wenn ich meine Tochter besucht habe, dann habe ich den da sitzen sehen und war irgendwie so ein bisschen fasziniert. Das ist halt ein kleines Wiener Café und da sitzt jeden Tag ein Schriftsteller, der schreibt. Das fand ich schon toll, ja. Und man kann in diesem Café auch seine Romane kaufen. Und das war, so fügte sich eins zum anderen. Es gibt immer ein Vorbild in der Realität bei mir, immer.
Okay. Und als Themen für deinen Roman hast du ja gewählt, das Älterwerden und dann gibt es Lebensträume, private Wünsche, Familie, Freunde, der Zusammenhalt von allen und eben auch in schweren Zeiten. Was würdest du denn eigentlich am liebsten tun, wenn du in Annegrets Position wärst? Also warum auch immer, bist du total frei in deinen Entscheidungen und kannst tun und lassen, was du willst. Du musst niemanden sterben lassen. Aber wenn du jetzt so wie Annegret betagter halt irgendwo neu hinkämst.
Also das wäre ein Traum. Also ich bin jemand, der sehr gerne neue Dinge entdeckt. Ich bin, ich suche das Abenteuer sehr gerne. Ich würde viel reisen, wie meine Mutter es tut. Zum Beispiel, ich würde aber auch gerne, ich würde sofort nach Lissabon ziehen, keine Frage. Ja, ich würde endlich mal Portugiesisch lernen und würde nach Lissabon gehen. Zumindest für eine Zeit, ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, zwei und dann mal gucken, vielleicht also wieder zurückkommen auch. Aber ich würde vielleicht andere Orte entdecken wollen.
Das ist immer ein guter Plan.
Ja, finde ich auch, weil das Leben ist zu kurz und die Welt ist zu groß.
Genau. Annegrets Tochter Julia fand ich auch eine wahnsinnig interessante Nebenfigur. Sie bekommt ja auch die Möglichkeit, dann ihr Leben neu zu arrangieren. Also anders als ihre Mutter, aber halt bekommt sie diese Möglichkeiten ja auch. Aber sie ist eben eine Generation jünger. Welche Eigenschaft schätzt du denn eigentlich an Julia am meisten?
An Julia schätze ich sehr, dass sie es tatsächlich schafft, sich zu befreien am Ende von ihren Sorgen um die Mutter, um die Tochter und dass sie sich selber mal in den Mittelpunkt stellt und sagt, wo bin ich jetzt, wo stehe ich, was will ich und was kann ich denn überhaupt noch? Also meine Güte, die ist in den Wechseljahren, die ist, Julia bin ich ja eigentlich in der Dreierkonstellation. Also es ist die Generation meiner Mutter und Schwiegermutter. Die sind beide etwas älter als Annegret. Dann ich als in ihren 50ern und meine Tochter Anfang 20 oder meine zwei Töchter, die eine ist 19, die andere 25. Das ist die Konstellation. Und ich sehe mich da eindeutig auch als Julia. Nur bin ich anders als Julia. Aber was ich merke, ist, dass man tatsächlich versucht, sich in so einem Sandwich zurechtzufinden. Die eine braucht was ich ihr vielleicht nicht geben kann. Die andere will nichts, was ich ihr geben will. Also die Tochter will mich nicht mehr. Die Mutter braucht mich, aber in einer anderen Weise, als ich das denke. Also es ist, man muss sich orientieren und vielleicht ein bisschen um die eigene Achse drehen. So sehe ich die Julia, um zu gucken, wo stehe ich hier, wie positioniere ich mich in dieser Gemengelage.
Genau, ich fand auch, sie hatte eine ziemlich schwierige Position eigentlich. Ne?
Absolut.
Aber sie hat das toll hingekriegt, genau. Ja, und dann Easy. Ne? Die steht ja für die patente junge Generation. Die sorgt sich um ihre Umwelt und sie hat zu allem richtig tolle Ideen. Wie wichtig ist dir denn eigentlich der sorgsame Umgang mit Ressourcen?
Total wichtig. Also ich bin ja durch meine Kinder tatsächlich erzogen worden. Also in den letzten, also meine Kinder sind beide Fridays for Future Kids. Und die haben dann plötzlich in der Corona-Zeit, haben wir mit den Halbwüchsigen hier zusammengehockt. Die Große war schon im Studium, die Kleine hat gerade ihr Abi gemacht oder stand davor. Und das war schon schwierig, weil natürlich durch das ständige Aufeinanderhocken 2 Jahre lang viel diskutiert wurde, viel argumentiert wurde. Und ich habe dadurch auch sehr viel, also durch die Gespräche, die man auch führen muss mit den Kindern, und man muss sie auch ernst nehmen und man muss aber dann irgendwo auch Grenzen ziehen, also zu beiden Seiten. Und ja, ich hab durch meine Kinder viel gelernt und ich bin achtsamer geworden für die Umwelt, natürlich fürs Klima, und hellhöriger einfach auch. Und ich achte mehr drauf und ich, meine Güte, ich kaufe mittlerweile auch regelmäßig Secondhand-Klamotten. Und jedes Mal, wenn ich mir Klamotten kaufen möchte, habe ich die Stimme meiner großen Tochter im Hinterkopf, die ständig sagt, brauchst du das, Mama? Und dann denke ich mir, nein, brauche ich nicht. Also so what, lass es. Ich brauche es nicht. Ich habe schon 20, 30 Paar Schuhe im Schrank stehen. Und ich brauche nicht irgendwie den dritten Wintermantel. Brauche ich einfach nicht. Und es macht was mit einem. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und das hat Corona mit sich gebracht. Und ich koche viel vegan. Und ich kann mittlerweile vegan kochen. Meine große Tochter ist vegan, die jüngere ist vegetarisch. Und es ist, wenn wir uns ein Stück Fleisch in die Pfanne hauen, dann ist das wohl sorgfältig ausgesucht und wir verzehren das mit ganz viel großem Genuss.
Genau. Ja, ich habe Gott sei Dank Fleisch noch nie richtig gemocht. Insofern ist mir der Verzicht recht leicht gefallen.
Ja, das dachte ich auch. Und jetzt muss ich kurz ein kleines bisschen ausholen, ganz kurz nur. Ich war auch genauso wie du, ich brauche es eigentlich nicht. Und ich mochte Fleisch auch nicht immer so richtig, hatte aber auch nie, also ich habe auch nichts dagegen gehabt. Also wenn es ein gutes Steak, da bin ich immer für zu haben. Ich esse Fleisch aber lieber auswärts als zu Hause und dann ist es was Besonderes. Also. Und jetzt war ich im Frühjahr in Korea zum ersten Mal. Das ist das Land meines Vaters. Und in Korea wird sehr viel Fleisch gegessen und sehr viel gutes Fleisch gegessen. Also zumindest habe ich sehr viel gutes Fleisch gegessen. Ich weiß nicht, ob andere Menschen da auch so viel gutes Fleisch essen. Und es war aber wie die Zubereitung einfach. Also der Bezug zum Essen in Korea ist ja nochmal ein ganz anderer als hier. Wie in so vielen anderen Nationen auf der Welt ist Essen in so vielen Ländern wichtiger als in Deutschland. Und die Zubereitung spielt eine wichtige Rolle, die Rituale um das Essen und so weiter. Und da habe ich tatsächlich Fleisch essen gelernt. Und es ist ganz großartig gewesen. Also wenn du morgens schon mit Schweinebauch und Kimchi anfängst um 10, dann weißt du, okay, das muss man mögen, ja.
Ja, das ist ungewöhnlich. Okay.
Ist es.
Aber mir ist eben gerade noch eingefallen, wir haben eben bei den Figuren den Martin Böhme gar nicht erwähnt.
Ach, der Martin.
Genau. Also ich habe ja mal gehört, es ist für eine Frau über 40 wahrscheinlicher, dass sie vom Tiger gefressen wird, ne, als einen netten Mann kennenzulernen. Annegret schafft es dennoch, den Martin halt kennenzulernen und dass der Martin auch interessiert ist.
Ja, der Martin ist eine ziemlich ambivalente Figur, nicht für Annegret und auch nicht für mich, aber für die Leute, die den Roman kennen. Eine Freundin hat zum Beispiel mal gesagt, ach, und jetzt auch noch ein junger Liebhaber, das ist ja auch wieder so typisch. Und dann denke ich so, ja, aber warum denn nicht? Warum darf ich mir den nicht dazu ausdenken und warum ist das so abwegig eigentlich? Wenn ich jeder ist anders, jeder sucht anders nach Partnern und jeder ist anders angezogen von Menschen. Also ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Im Englischen sagt man attracted. Ja, also ich finde es einfacheres Wort, als es zu umschreiben. Und der Martin ist halt jemand, der steht einfach auf Annegret, obwohl sie 20 oder 15 Jahre älter ist als er. Aber sie hat etwas, sie löst etwas in ihm aus, das er gut findet. Eben dieser Mut, auf der einen Seite Wege zu gehen, die ungewohnt sind für sie, und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht. Und er hat das Gefühl, er muss ihr ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und der ist, das ist nicht so einer, der jetzt von anderen Frauen in seinem Alter oder jünger abgewiesen wird, sondern das ist dem relativ wurscht, wie alt eine Frau ist. Er findet sie attraktiv. Das ist alles. Genau, nicht mehr, es kann passieren, dass sie 20 gewesen wäre oder ob sie jetzt 69 ist. Es spielt keine Rolle.
Und diese ganzen verschiedenen Figuren, die wir jetzt eben auch schon beschrieben haben, du als Autorin bist natürlich auch ein Mensch halt, aber wie fühlst du dich denn in diese unterschiedlichen Charaktere ein?
Die kommen ja zu mir. Ich habe ja nicht von, das ist etwas, was ich nicht geplant habe. Ich habe nicht geplant, dass zum Beispiel die Schriftstellerin einen Verleger kennenlernt in dem Café, der über meine Protagonistin durch eine kleine Finte dazu gebracht wird, sich mit ihr zusammenzusetzen und ein Buch gemeinsam zu machen. Das passiert einfach so. Also dass ich sitze in dieser Situation und die Leute sind um mich rum beim Schreiben, die sind im Raum und machen dann Sachen. Also das ist wirklich Magic. Das sagt aber, glaube ich, jeder Autor. Manchmal passieren die Dinge einfach so, weil sie im Raum sind. Und der war dann da, dieser Verleger. Der war einfach da. Der kam durch die Tür. Die Tür ging auf und er wollte eigentlich nur irgendein Gebäck, wollte der Macarons wollte der haben und hat stattdessen ist er mit einem Buch nach Hause gegangen und hat diese Schriftstellerin irgendwie getriggert, ja, fand ich ganz niedlich. Und meine Protagonistin hilft, also die ist immer dabei. Ich glaube, die ist in fast jeder Szene und die hilft den Leuten auf die Sprünge und dadurch, dass sie das tut, hilft sie sich selber auf die Sprünge. Und das ist ein durchgehendes Motiv, das ich in all meinen Büchern habe. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Also meine Protagonistinnen machen immer was für andere, um selber zu erkennen, jetzt habe ich was für mich gemacht. Und am Ende gibt es immer eine Party. Auch in allen meinen Büchern gibt es immer eine Party am Ende.
Genau. Hast du eigentlich im echten Leben auch so ein Café wie das von Noah, wo du immer mal hingehst und vielleicht auch einen Verleger triffst?
Nee, leider nein. Ich suche auch noch das perfekte Café und den perfekten Ort zum Schreiben habe ich auch noch nicht gefunden. Ich bin kein Kaffeeschreiber. Also leider nein. Ich bewundere Leute, die das machen. Meine Tochter, die packt ihr Laptop ein und setzt sich in einen Café und schreibt ihre Hausarbeiten da. Ich kann das nicht. Ich kann das in Bibliotheken. Das geht. Ich bin ja viel zu schnell abgelenkt. Ich bin ja wirklich eine Prokrastiniererin vor dem Herrn. Wenn ich nichts machen muss, mache ich nichts. Und wenn es drängelt und drückt, dann komme ich in die Puschen. Und ich kann aussitzen. Und wenn ich im Café sitze, sitze ich wunderbar aus und mache alles. Aber nicht das Laptop auf.
Ja, ich brauche dann auch es ruhig, also wenn ich irgendwas schreiben soll.
Nee, ich brauche Musik, ich brauche laute Musik.
Tatsächlich?
Ja, ich schreibe mit Techno-Beats.
Okay.
Im Ohr oder auch in meinem Arbeitszimmer. Und das ist dann wissen alle um mich herum, sie arbeitet. Je lauter die Musik. Verrückt.
Ja, also was auch mit diesen Themen, die du gewählt hast, halt Wohnraum zu bekommen. Da hast du also auch was angesprochen halt, gerade in Berlin ist das ja momentan besonders schwierig. Ne?
Katastrophal.
Vor anderthalb Jahren haben die ja irgendwas geändert. Und denkst du, dass Annegret es gelingt, darauf aufmerksam zu machen?
Ja, das ist die Frage habe ich mir auch gestellt. Zumindest als Frau in ihrem Alter diesen Move zu machen und sich auf dem Alexanderplatz anzuketten, um zu demonstrieren, dass sie das nicht gut findet, dass sie aus ihrer WG vertrieben wird. Das ist, finde ich, ein Zeichen. Und das also für sie funktioniert das. Ob das tatsächlich funktionieren könnte, ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich es so viele... Ja doch, ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, weil das einfach dieser Einzelfall... Also wenn sie da clever genug ist und die Social Media von Anfang an mit ins Boot nehmen würde, was ja dann bei ihr so peu à peu passiert, aus Zufall mehr oder weniger, weil Leute immer wieder irgendwie mit ihren Kameras unterwegs sind oder mit ihren Handys. Ja, sie würde gesehen und gehört werden, aber ob es was bewirken würde, wage ich zu bezweifeln. Und sie zieht ja dann auch aus der Wohnung. Also die BG löst sich ja auf am Ende. Es wird ja trotzdem gut. Und wichtig ist ja immer der Weg zum Ende des Buches.
Das stimmt. Und von Annegret haben wir außerdem gelernt, dass man auch alles mal auf sich zukommen lassen kann. Wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus?
Mein perfekter Tag ist relativ strukturiert. Also ich stehe irgendwo gegen 7 auf, trinke einen Tee, dann gehe ich 1 bis 1,5 Stunden mit dem Hund in den Wald, dann komme ich wieder, trinke mit meinem Mann zusammen Kaffee und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Also erst reden wir noch ein bisschen über, was passiert am Tag, was ist am Vortag alles passiert, was machen die Kinder. Das, was die Kinder machen, da erfahren wir von uns gegenseitig am wenigsten, weil die nichts mehr so von sich hören lassen. Die sind beide nicht mehr zu Hause. Also wir haben den Raum hier für uns, sind beide seit Jahren im Homeoffice, auch schon vor Corona, kommen damit sehr gut zurecht. Und ich verschwinde dann in meinem Arbeitszimmer und fange an, meine E-Mails zu beantworten. Und dann gucke ich, was steht auf dem Plan, was muss ich machen, wen muss ich anrufen, wem muss ich was schicken, mit wem muss ich mich kontakten. So, das sind so die Sachen. Und dann vormittags bin ich nicht so kreativ. Da arbeite ich so die Dinge ab, die also Lektorate schreiben, Dramaturgien machen und solche Sachen. Das mache ich ja alles nebenbei auch noch, Filmexposés schreiben und so weiter. Und abends, wenn es dann so nach 19 Uhr ist, dann fange ich an, warm zu werden und dann haue ich in die Tasten. Und das kann schon mal bis 12, 1 Uhr sein. Also ich liebe es, abends zu schreiben.
Was liest du eigentlich selber am liebsten, wenn du dir halt ein Buch aussuchen darfst, also wenn es nicht eins von deinen sein muss?
Ich habe ganz unterschiedlich. Also ich lese gerade 3 Bücher. Ich habe kein wirkliches Genre, das ich bevorzuge. Im Moment lese ich eine Autobiografie einer britischen Komponistin aus dem 19. Jahrhundert. Das liest sich wie Bridgerton, das ist so großartig. Dann lese ich von Annette Hess, Deutsches Haus, und bin sehr beeindruckt. Und ich lese außerdem, weil ich das letzte Woche, am Wochenende habe ich es im Radio gehört und habe gesagt, das muss ich unbedingt lesen, ein Kinderbuch von einer Autorin, die unsichtbar geblieben ist, leider. Und das Kinderbuch heißt Nickelmann entdeckt Berlin. Und da habe ich jetzt die ersten 2 Seiten, das kam heute erst mit der Post, ich habe die ersten 2 Seiten gelesen und werde mich heute auf den Abend freuen. Da werde ich mal nicht arbeiten, sondern ein Kinderbuch lesen.
Also wir haben es von Annegret gelernt.
Ja, bei mir steckt auch immer dahinter, ich sehe immer auch Film. Und möglicherweise kann man daraus was machen. Also es ist ein Buch, das in den 30er Jahren geschrieben wurde und es ist im Schatten von Emil und die Detektive leider nie groß rausgekommen.
Klingt interessant, genau.
Ja.
Und arbeitest du gerade an einem neuen Roman?
Nee, im Moment arbeite ich nicht, aber ich bereite vor. Und ich habe jetzt mehrere Sachen in der Pipeline. Ich bereite einen Krimi fürs Fernsehen vor, dann ein Drehbuch für die Filmförderung. Da geht es um besagte englische Komponistin. Und über den neuen Romanstoff will ich nicht voreilig erzählen. Aber es geht mit Sicherheit, ich kann euch schon sagen, es geht wieder um eine Frau und die Konstellationen sind immer gleich. Und es geht wieder um Generationen und es geht wieder ums Neuentdecken von Lebenswelten. Ich finde es spannend und am Ende gibt es wieder eine Party, da bin ich mir sicher.
Ja, also klingt auch aufregend halt und freue ich mich jetzt auch schon drauf.
Wunderbar, dann würde ich mich freuen, wenn ich wiederkommen darf.
Dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich fand es toll. Vielen Dank für die Einladung. Und auf Wiederhören würde ich mal behaupten.
Wir hören uns bestimmt, genau.
Okay.
Was geht, Annegret, ist ein warmherziger Roman übers Älterwerden. Gleichzeitig ist es ein Appell an alle, niemals aufzugeben, etwas Neues anzufangen. Wie Annegret darf man nie die Augen vor Ungerechtigkeiten verschließen oder auch mal Nein sagen. Es ist definitiv ein Mehrgenerationenroman. Die Rezension zu Was geht, Annegret von Franka Blom findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.